Star Trek geht endlich weiter. Die vierte Staffel Star Trek Strange New Worlds ist jetzt am Start. Deutschland ist Weltmeister. Dieser Sommer, der kann eigentlich nur noch mit unserem Intro besser werden, oder?
And now, evil gets an upgrade. This is the Sci-Fi News Video Review. Your hosts, Daniel and Jens.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Leute, zum sci-fi-news.de Video-Review, weil es geht ja wieder weiter. Star Trek ist zurück. Die vierte Staffel Strange New Worlds ist wieder hier für euch. Es soll alles neuer sein, es soll alles frischer sein, es soll alles besser sein. Und wir haben uns das natürlich für euch da draußen angeguckt. Mein Name ist Daniel Rebiger und an meiner Seite Jens Großjohann. Mein Lieber, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Es freut mich unheimlich, Daniel, dass wir wieder hier unser tolles Format präsentieren können, unsere Zuschauer wieder mit dabei haben. Und naja, wir beide wissen ja, dass mit Deutschland und Weltmeister, das hat natürlich nicht geklappt, aber wir beide wissen ja, Argentinien ist es geworden. Und naja, tolle WM, ja, und tolle vierte Staffel Strange New Worlds, das hoffen wir zumindest.
Da stoßen wir gleich mal drauf an mit euch da draußen. Ja. Schön, dass ihr dabei seid. Und mein Lieber, ich muss sagen, ich bin richtig heiß gewesen, ja. Ich habe hab die Episodentitel.
Es war ja auch warm, oder?
Mann. Ja, das war auch geschwitzt, aber ja. Ja, ich habe die Episodentitel gelesen, die ersten sechs Episoden, und dann, da muss ich sagen, ich war wirklich wild darauf, um herauszufinden, wie es weitergeht. Und die erste Episode ist ja dann auch gleich ein Auftakt, wie ich finde. Es ist eine richtige wilde Star Trek-Episode. Und ich weiß ganz genau, dass du wieder nicht meiner Meinung bist, weil ich bin der Mann, der das Geschenk entdeckt hat, der das Geschenk sieht in dieser Episode. Und du, mein Lieber, du bist nur von Hass gesät.
Ja, man nennt mich ja auch Jens Daniel. Und es scheint mir, als wenn du im Wäschekeller ordentlich durch die Mangel genommen worden wärst und hier jetzt voller Euphorie.
Das ist die Dampfgarstufe.
Genau. Die Wahrheit über die Wahrheit verbreitet. Aber lass uns doch das Ganze argumentativ ausfechten, so wie wir das immer machen im berühmten sci-fi-news.de Video-Review. Und da kommen wir schon zur ersten Episode, Valles Marineris.
Ja, das klingt wie so eine Salatmarinade, finde ich. So mit, Koriander.
Bisschen scharf auch, oder?
Ja, genau. in so einem, wie heißt dieses Ding, wo man so diese Bewegung macht, also ich meine jetzt in der Küche.
Ich weiß nicht, wo du diese Bewegung machst.
Wie heißt das denn? Da wo man die Sachen klein stößt drin.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich komme gerade auf den Fachbegriff nicht. Hm?
Ja, schreibt uns das mal in die Kommentare, wo ihr.
Bitte. Heißt das irgendwie so wie Stößel oder so? Ich weiß es nicht.
Ich nehme das einmal im Jahr her, immer an Silvester. Aber na gut, es geht los. Hoch zu Pferde natürlich geht es los. Ich habe anhand der Rückblende so ein bisschen die Befürchtung gehabt, ganz viel Romantik. Aber nein, Return of the Kiesgrube, da ist sie wieder, aber diesmal mit Pferd. Diesmal mit Pferd, und diese Kiesgrube begleitet uns da draußen ja wirklich schon seit Star Trek Discovery. Es ist immer noch die gleiche Kiesgrube. Wie ging es dir denn mit dem Auftakt, Jens?
Gut, Never change a running system, ja, sage ich ja bei SAP auch immer. Von daher super, das mit der Kiesgrube. Ja, der Auftakt natürlich erst ein bisschen Rückblende, ein bisschen Dramatik, und dann muss man auch ein bisschen abschalten. Ja, wir beide kennen das ja auch, wenn du nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommst, ja, dann spielst du auch gerne ein bisschen Red Dead Redemption. Ja, ein bisschen hoch zu Pferde. Und so geht's Captain Pike hier auch, und da reitet man auch gerne nochmal die Extrameile.
Ja, dann mache ich mir mein schönes Salatdressing, übrigens wo ich in meinem Mörser,
das hast du gerade schön gegoogelt.
Ja, den Pfeffer zerstoße, natürlich habe ich das gegoogelt, ich habe doch kein eigenes Hirn. Und dann erwartet uns eine Episode, die irgendwie klassisches Star Trek ist, aber auch so eine Mischung aus vielleicht ein bisschen modernem Blockbuster-Fernsehen. Da werde ich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und es geht aber tatsächlich ganz spannend eigentlich los, weil es kommt natürlich der Admiral aufs Schiff und der Admiral hat was dabei. Was hat er dabei? Den Brief mit der Beförderung. Komm, schau.
Ja, das kennt man ja auch aus der Arbeitswelt. Ja, aufgrund ihrer großartigen Leistungen, ja, gewähren wir ihnen eine übertarifliche Zulage von 27,30 €.
Und diesen Coupon fürs Freibad.
Und was sagt dann ein Daniel Räbiger? Nein. Nein, ich möchte, das habe ich nicht verdient. Ich möchte das nicht. Ja, aber nein, nicht. Die Antwort des Captains, da kommen wir vielleicht am Ende dazu, weil das wissen wir jetzt hier am Anfang ja noch gar nicht. Aber klassischer Star Trek-Plot, irgendwer soll befördert werden, am besten der Captain. Und wir wissen natürlich beide, dass das nicht passieren wird. Aber wie du so schön immer sagst, den Zuschauer interessiert ja vielleicht die Antwort, warum er es nicht möchte. Es ist vielleicht wichtiger als die Tatsache, dass er ablehnen wird.
Richtig, weil man, klar, wir wissen, der Zuschauer weiß, die Frage stellt sich nicht, der wird nicht befördert. Aber warum lehnt er ab? Können wir da der Figur Pike vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe geben? Kriegen wir da vielleicht noch mehr Charaktermomente? Und es ist ja dann durchaus auch sehr intim inszeniert, finde ich, zwischen Una und Pike. Man hat da eine sehr schöne, ruhige Kameraeinstellung gewählt, geht auch mal ein bisschen näher ran. Übrigens, was mir in der gesamten ersten Episode relativ gut gefallen hat und auch positiv aufgefallen ist, man hat irgendwie den Herrn an der Kamera getauscht, glaube ich.
Okay, das schreit natürlich jetzt nach sehr unanständigen Witzen, die wir natürlich hier in diesem Format niemals tun würden und niemals machen würden. Aber ich gebe dir recht, ich muss sagen, du hast ja eben schon ein Bekenntnis abgegeben, wie du diese erste Episode empfunden hast. Und ich muss dir in einem kleinen Punkt zustimmen. Handwerklich ist das eine gut gemachte Episode. Kamera, ja. Und vor allem, Daniel, Visual Effects. Da werden wir am Anfang ja auch gleich ein bisschen verwöhnt. Alles, was so mit dem Weltraum da so zu tun hat, das sieht schon ganz schön aus, oder? Wie siehst du das?
Alles, was mit dem Weltraum zu tun hat, sieht ganz schön aus. Und dann gehen wir aber so, du hast das in der Audio so beschrieben, so Turok Nintendo 64 Planet. Aber dazu werden wir vielleicht ein bisschen später kommen, weil man muss ja vielleicht auch mal sagen, die Folge will doch sehr, sehr viel auf einmal. Wir haben einerseits das Thema Zukunftsangst bei Pike. Einem Krieg auf dem noch ganz jungen Mars. Der Ursprung des Asteroidengürtels, Laans genetische Entwicklung. Und jetzt könnte man sagen, wenn man sagt, Mensch, ach, das ist wirklich ein Geschenk, dass daraus dann trotzdem eine weitestgehend geschlossene Geschichte entsteht, ist ja schon auch irgendwie eine Leistung, oder?
Ja, die Frage ist für mich immer hier nach Episode 1, was bleibt denn davon? Was bleibt davon? Und
what we leave behind, meinst du?
Das, was du eben gerade gesagt hast, dass die Episode doch recht vollgepackt ist, das ist ja nicht nur mit den Aspekten, die du gerade genannt hast, sondern wir sprechen ja gleich über nichts weniger als das, was irgendwie die Menschheit erschaffen hat, vielleicht. Und das ist tatsächlich auch schon einer der Kritikpunkte, die ich an dieser Episode habe, die sehr viel erzählen möchte und am Ende doch nur an der Oberfläche kratzt. Aber vielleicht mal eins nach dem anderen, nachdem wir hier die Beförderung und die ersten Gespräche so abgehandelt haben, gibt es ja auch vielleicht ein neues Besatzungsmitglied, die neue Azubine, die Klischee-Vulkanierin, die natürlich total unterkühlt ist und nur faktenbasiert agiert. Das haben wir ja noch nie gesehen in Star Trek, also mal was ganz Neues. Aber Daniel, Ich bin fest davon überzeugt, dass auch sie nach Episode 5, 6, 7 es zu schätzen weiß, sich abends mal volllaufen zu lassen an der Bar, so wie es alle anderen tun, und dann die Erkenntnis hat, ja Mensch, das ist aber doch das richtige Leben, oder?
Entdecke ich da gewisse Vorurteile und Tendenzen in deiner Bewertung? Bist du etwa nicht objektiv und mit genug professionellen Abstand zum Produkt?
Ja, doch. Doch, doch. Ich denke schon. Oder? Ja, nee, also ist okay. Doch, ich denke schon.
Ich wollte nochmal nachgefragt haben. Hast du denn die Doctor Who-Referenz von Pelia am Konferenztisch mit?
Ja, furchtbar nervig. Also, ja klar, sie ist da mit irgendwen in meiner Telefonzelle rumgereist. Was soll denn das? Also, was soll denn diese Anspielung? Das war in Staffel 3 schon. Dieser unheimlich nervige Charakter. Wer ist jemals darauf gekommen, den einzig uniken Charakter, der Hammer hieß in Staffel 1, ja, der so ein bisschen irgendwie auch was Neues versprüht hat, sterben zu lassen und gegen diese Oma einzutauschen. Wer hat sich das zum Teufel überlegt? Die nervt in jeder Sekunde. Es gibt keine gute Szene mit diesem Charakter. Sorry.
Schön, dass du das jetzt vorwegnimmst. Also ich hab mir so eine knappe DIN A4-Seite Notizen gemacht zu dieser Episode.
So viel, ja?
zu dieser Episode. Und eine davon ist wirklich, Pelia nervt, sie macht alles kaputt. Aber komm, so weit sind wir noch gar nicht. Wir sind jetzt eigentlich im gut gemachten Sturm im Weltraum. Tolle Kameraführung, ruhig, dann mit Kontrast. Das ist richtig ansprechend inszeniert gewesen. Und dann haben wir diese fremde neue Welt, die so ein bisschen aussieht wie das Disney Animal Kingdom in Florida. Fand ich beim ersten Anflug tatsächlich sehr schön. Und jetzt kommt sie, die Pelia. Meine Fresse, stört die. Die macht die gesamte Dramaturgie dieser Sequenz kaputt. Diese permanenten kindlichen Einwürfe, die eine Art von Humor darstellen sollen. Das ist ja schlimmer wie hier in dieser Sendung.
Ja.
Ich kann nicht nachvollziehen, wo der Reiz dieser Figur ist, wo die Begründung in der Dramaturgie dieser Figur ist. Ich weiß überhaupt nicht mal, was ihre Motivation ist, momentan überhaupt auf dem Schiff zu sein in ihrem vollgestopften Quartier. Es erschließt sich mir nicht. Wenn euch das erschlossen hat, dann schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es einen Aspekt zu der Figur, der uns einfach bislang vollkommen außen vor ist.
Naja, zumal man ja auch so eine Art Redundanz ist vielleicht das falsche Wort, aber wir haben doch eigentlich einen potenziellen Chefingenieur mit Scotty an Bord. Wofür brauche ich denn diese Figur auch aus erzählerischer Sicht überhaupt? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich teile mir quasi diesen Chefingenieursposten mit zwei Charakteren und lasse keinen davon irgendwie glänzen. Das macht überhaupt dramaturgisch auch gar keinen Sinn.
Und wenn wir jetzt gerade auch bei dem Aspekt Handwerklichkeit sind, wir haben uns ja in den letzten 6 Monaten durchaus mal auch der inhaltlichen Kritik gestellt und gesagt, wie müssen wir euch dagegenüber vielleicht auch argumentieren, weniger emotional, vielleicht auch mehr auf Sachebene. Und lass uns das Thema Pelia und der Humor doch nochmal so ein bisschen aufdröseln. So, die Doctor Who-Anspielung als solches ist ja erstmal charmant. Eigentlich, wenn man die jetzt einfach nur mal für sich nimmt. Okay, nette Anspielung auf ein anderes Franchise. Cool. Aber ist das nicht zugleich auch irgendwie symptomatisch für das Problem der Figur? Sie kommentiert nämlich Situationen, ich sag mal so offensiv und so häufig so offensiv, dass sie die eigentliche Atmosphäre durchbricht, die man da gerade aufgebaut hat. Sie ist jetzt nicht grundsätzlich unlustig, sie ist an der falschen Stelle. Das Problem ist für mich auch vielmehr die Platzierung ihrer Pointen. Humor in Star Trek kann ja funktionieren, aber nicht mit irgendwelchen dumm dahingerotzten Drogengags. Und insbesondere nicht, wenn man mehrfach eine wirklich gerade richtig gut aufgebaute Spannungskurve sofort wieder entlädt, bevor sie bei mir als Zuschauer überhaupt emotional auch wirken kann. Und dann habe ich dieses fantastische Weltraumphänomen, der interstellare Sturm, die Bilder erzeugen Ehrfurcht, Bedrohung und dann kommt sie.
Ja, ich kann da gar nicht mehr hinzufügen. Du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Ja, wir haben uns jetzt gut daran abgearbeitet. Vielleicht sollten wir das jetzt einmal beiseite schieben und uns dem Inhalt widmen, dem Rest des Inhalts. Denn, mein lieber Daniel, wir sind ja hier durch den Sturm, quasi ein paar Millionen Jahre in der Vergangenheit gelandet und man realisiert dann, schauen Sie, es ist ja unser eigenes Sonnensystem. Ne? Und dann dauert es ja auch nicht lange. Und man bekommt Besuch. Ne? Ding dong, die Hexe ist tot.
Ja, sie ist kein Brot. genau. Und das muss ich sagen, da hat mich die Episode abgeholt. Da hat sie mich in ihrem ersten Drittel schon überzeugt. Weil doch auch gerade dieser Sturm vermittelt für einen ganz kurzen Moment doch genau das, was Star Trek im Idealfall auch erzählerisch ausmacht. Die wissenschaftliche Neugier trifft auf ein unbekanntes Phänomen und das ist dann schön und gefährlich zugleich. Und genau dieser Kontrast hat für mich da ganz gut funktioniert. Diese andächtige Beobachtung und der plötzliche Kontrollverlust, der einen dann auch aus der Beobachtung aus Zuschauerperspektive genauso rausgerissen hat, finde ich ganz stark inszeniert gewesen. diese ersten Augenblicke auf die prähistorische Erde, die fremde Welt, beinahe zu schön. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Disney ist Animal Kingdom. Dann driftet sie optisch auch tatsächlich relativ schnell in so ein ganz billiges Unreal Tournament Hintergrund-Kino ab. Kann man da die visuelle Qualität leider nicht halten. Das ist schade, das tut aber jetzt für die Dramaturgie natürlich nichts Negatives. Da würde ich mir nur einfach von der aktuellen Produktion ein ganz klein wenig mehr erwarten.
Ja, für mich sieht das tatsächlich aus so aus, Daniel. Klar, es gibt natürlich immer auch Budgetfragen, aber für mich sieht das so aus, als wenn da auch zwei verschiedene Teams am Werke wären. Also jemand, der Team 1, das für Visual Effects Enterprise Weltraum zuständig ist und Team 2, ja, ihr macht irgendwie alles, was auf Planeten, Greenscreen, was auch sich irgendwie zuständig ist. Vielleicht liegt es ja irgendwie auch daran, dass diese Teams auch mit verschiedenen Budgets in irgendeiner Form ausgestattet sind.
Ich kann mir das auch aus Regisseursperspektive und entsprechend cinematografischer Perspektive natürlich auch vorstellen, weil wir sehen ja in diesen Einstellungen, die wir als schlecht empfinden, keine vernünftigen Kameraperspektiven mehr. Man hat nur noch diese Totalen, wo die Leute dann irgendwie in der Landschaft stehen. Da fällt natürlich fehlende Tiefe und auch die falschen Größenverhältnisse sofort erheblich stärker auf, wie wenn du das dicht und eng inszenierst mit der Kamera nah an den Leuten dran. Ob das dann zeitlich so ist, dass man sagt, ah, verdammt, es ist schon 13:30 Uhr, wir müssen bis 15 Uhr hier fertig sein, das Set wird geräumt. Und dann sagt er, gut, stell die harte Kamera auf, wir halten einfach drauf, wir spielen da schnell runter. Das wissen wir nicht. Fakt bleibt aber am Ende des Tages, es ist von der Inszenierung her schwach gewesen.
Ja, hat mich auch nicht besonders überzeugt. Fehlende Tiefe ist ja auch das, was unser Format eigentlich schon seit Jahren begleitet. Von daher kennen wir uns da ja auch sehr gut
mit aus. Dieser Mariannengraben.
Ja, genau. Es ist ja Valles Marineris ist ja der größte Canyon unseres Sonnensystems auf dem Mars.
Mein Lieber. Wie hat dir denn der Dinosaurierangriff gefallen? Hat dir da Spaß gemacht?
Nein, eigentlich nicht besonders. Da wurde man ja mal wieder auch durch sämtliche Trailer und Teaser, die es vorab gab, auch nicht überrascht. Also man macht ja auch jeglichen Überraschungsmoment mittlerweile kaputt, weil man alles irgendwie vorher zeigt. Also von daher war es natürlich ab irgendeinem Punkt klar, dass das diese, ja, aus den Trailern heraus berühmte Dinosaurier-Episode ist. Genauso wie wir ja auch in einigen Wochen dazu kommen werden, wenn wir diese großartige Puppen-Episode besprechen werden.
Dann lassen wir die Puppen tanzen, mein Lieber.
Ja, klar. Die Puppen tanzen. Genau, von daher keinerlei Überraschung. Aber lass uns nochmal zurückgehen. Du hast gesagt, das hat dich überzeugt, das hat dich abgeholt. Commander Cassell kommt hier auf die Enterprise, nachdem es vorher so ein bisschen Scharmützel gab. Ja, der hat ihm mit ihrer Peitsche die Enterprise quasi gefangen genommen. Ja, und die... Die kommt dann da einfach so durch die Wand. Ja, hallo. Und sie ist natürlich nur an einem interessiert. Und dann fängt es jetzt langsam bei dem Zuschauer auch ein bisschen an. Worum geht es denn hier überhaupt? Sie ist an Waffen interessiert. Nur an Waffen. Ja. Ja, und zwar nicht am Patriot Flugabwehrsystem, sondern an etwas härterem Zeug. Denn sie befindet sich im Krieg mit den Dulldrum, so heißen sie, glaube ich. Eine Art Insektenspezies. Und es geht hier nicht mehr oder weniger um die nackte Existenz, denn es droht quasi die Vernichtung der Heimatwelt von Commander Cassell und dementsprechend ist sie halt an der militärischen Ausstattung der Enterprise interessiert und das finde ich ganz positiv an dieser Episode. Nachdem man das so ausgetauscht hat, hat man ja später so ein paar Minuten das Gefühl, hier Captain Pike kann vielleicht mit dem Starfleet Kontext so ein bisschen so in den Kopf von Commander Cassell kommen und vielleicht ja so ein bisschen die Waffen in den Hintergrund rücken und Diplomatie in den Vordergrund. Aber das wird ja dann relativ schnell an dieser Gedanke zunichte gemacht. Aber das fand ich gar nicht so schlecht, dass man versucht, ja auch Captain Pike hier, ey, wir können das vielleicht auch irgendwie anders regeln. Ne?
Ja, da möchte ich jetzt mal was Positives herausarbeiten. Was in den letzten Jahren vielleicht auch so ein bisschen zur Selbstverständlichkeit verkommen ist, der Schurke war ja immer nur böse und sonst nichts. Der Primarch aus dem Primark zum Beispiel, der war halt einfach böse.
So riesig groß auf diesem absurden Bildschirm erscheint.
Genau. Guten Tag. Ja, Commander Cassell ist jetzt aber keine klassische Schurkin. Und das ist etwas, was mir natürlich wesentlich mehr gefällt. Sie handelt zwar grausam aus der Perspektive unserer Protagonisten, aber ihre Entscheidungen sind es ja eigentlich nicht, weil sie aus einem Krieg entstehen, den ihr Volk ja seit vielen Generationen führt.
Aus einem Überlebenskampf, kann man ja auch
sagen. Ja, genau. Ne? Und sie kennt ja nur Verlust und Vernichtung. Und als sie dann auch diese Erkenntnis selbst hat, sinngemäß, ihr lebt in der Zukunft, wir leben jetzt, dann trifft sie ja auch diesen blinden Fleck in Pikes Argumentation, weil dagegen gibt es ja nichts zu sagen. Und das ist schön, dass man sozusagen beiden Seiten dieses Konflikts den gleichen Stellenwert der Existenzberechtigung gibt. Mhm. Und auch da wieder sehr, sehr angenehm. Pike spricht dann über mögliche Milliarden, Billionen zukünftiger Leben und so weiter. Sie aber kämpft für die Menschen in ihrer Gegenwart, die jetzt bereits sterben. Und dann kann ich als Zuschauer halt auch beide Seiten moralisch nachvollziehen, obwohl sie natürlich in der Konfliktlösung nicht vereinbar sind. Ja?
Nein, genau. Also beide Interessen haben die gleiche Berechtigung, wie du schon gesagt hast. Aber wir wissen natürlich, dass nur sich eine Seite mit den jeweiligen Interessen durchsetzen kann, weil beides ist in diesem Fall unmöglich. Wobei wir ja relativ spät in dieser Episode dazu kommen. Ich meine, man kann ja die Sensoren wieder herstellen und die Energie und dann weiß man ja auch, wo man sich befindet und man kann da auch schöne Bilder vom Mars zeigen, der hier nicht irgendwie so die rote Wüste ist, sondern voller Leben und Flora und Fauna. Aber man kommt irgendwie nicht darauf, ja Mensch, das ist doch noch ein anderer Planet, der hier irgendwie gar nicht in dieses Sonnensystem gehört. Das ist so etwas, wo ich sage, das ist eigentlich von einem handwerklich ganz guten Drehbuch, ist das wieder so ein Trick irgendwie. Ah Mensch, wie machen wir das denn jetzt? Ne? Und das ist auch einer meiner Kritikpunkte hier in dieser Episode, dass es für mich nicht so besonders nachvollziehbar ist, dass man erst zu einem so späten Zeitpunkt eigentlich die Dramatik erkennt in dem Ganzen.
Da bin ich hin und her gerissen. Also ich kann verstehen, was du sagst und auch, wo du herkommst. Mir ging es beim Angucken...
Von der Straße.
Du kriegst die Hut halt nie aus dem Jungen. Ne? mir ging es beim Anschauen so, dass mich die fortlaufende Handlung durchaus so mitgenommen hat, dass ich mir diese Überlegung während dem Angucken nie gestellt habe. Und es für mich dann schon sehr überraschend war. Ich habe mich auch so ein bisschen an Star Trek Insurrection erinnert und hier, was Picard sagt, wie viele Leben Admiral braucht es denn, bevor dass das Recht Unrecht wird, mein Lieber? Und genau diese Frage wird ja hier auch gestellt. Wie viel darf eine Zivilisation für eine unbekannte andere opfern, wenn die eigene Gegenwart kurz vor der Auslöschung steht? Und ich sage dann, endlich liefert mir Strange New Worlds dann mal wirklich etwas Titelgebendes, wieder eine Episode, die auch ein moralisches Problem vor dem Abspann zur Debatte stellt und es nicht beantwortet, was dann richtig und falsch ist. Weil wie oft haben wir denn in den letzten Jahren tatsächlich die richtige Meinung gesagt bekommen? Wie oft hat man uns denn gesagt, also der Primarch, der ist böse, der muss jetzt weg? Und das ist richtig so, was Frau Burnham da treibt. Ja. Und da fand ich diese Episode tatsächlich sehr erfrischend und anders, weil sie auch Pike eine saubere Lösung verweigert. Es gibt da kein sauberes Rauskommen. Und er weiß in dem Moment, wo er sich entscheidet, überhaupt nicht, ob sein Eingreifen die Geschichte rettet oder ob die Untätigkeit gerade Milliarden Lebewesen zum Tode verurteilt. Und das ist super spannend.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Das ist auch durchaus legitim, das so zu analysieren. Ich finde dadurch, dass es, man merkt das ja dann in dem Moment, also dieses ganze Szenario, was auf der Enterprise spielt und dann klaut sie hier den Antimaterie-Koffer und kehrt dann zurück auf ihr Raumschiff und will dann diese Daldum-Heimatwelt zerstören. Und in dem Moment, als dann dieser eine Photonentorpedo, darauf spielst du ja an, dann aktiv und scharf ist und Pike die einmalige Chance hat, ja, diesen Angriff zu verhindern, erst in diesem Moment, und das ist für mich so ein bisschen der Kritikpunkt am Drehbuch, Erst in diesem Moment, du sagst, das ist jetzt eine Stärke der Episode, kann man vielleicht auch so sehen, meine persönliche Meinung ist anders, erst in dem Moment realisiert er ja irgendwie, ja Mensch, vielleicht, wenn ich ja nichts mache oder wenn ich irgendwas tue, dann verhindere ich uns, dann verhindere ich die Menschheit irgendwie. Das wird ihm ja in dem Moment irgendwie so ein bisschen klar und deswegen lässt er ja nicht feuern. Aber es gibt ja im Vorfeld gar keine Auseinandersetzung mit dem Thema. Für mich ist es so eine impulsgesteuerte Handlung, wo er so ein bisschen gambelt und sagt, ja Mensch, was soll ich jetzt machen, und dann irgendwie zufällig die richtige Entscheidung trifft. Aber ich hätte mir gewünscht, bei so einem großen Thema, was die Episode ja auch macht, dass man sich im Vorfeld vielleicht darüber unterhält und sagt, ey, wir müssen das hier so geschehen lassen, weil sonst werden wir niemals existieren. Und das hätte ich stärker gefunden und ich hätte das auch ein bisschen ruhiger inszeniert als wirkungsvoller empfunden. So ist es, ich kann deine Argumentation auch nachvollziehen, so ist es nett anzuschauen und auch, ja, okay. Aber wenn ich ein großes Thema aufmache, habe ich ein bisschen auch die Erwartungshaltung, dass man auch damit ein Stück weit, ja, ein bisschen deeper umgeht irgendwie. Hm.
Ich habe ein anderes Key-Learning für mein KPI-Dashboard aus der Episode gezogen.
Vollkommen okay.
Diese Entscheidung nicht zu feuern ist kein triumphaler Captain's Moment. Ist es überhaupt nicht. Es ist eine Bewusstseinsentscheidung ohne ausreichende Daten. Und genau deswegen hat es für mich so interessant gemacht. Die neuen Star Trek-Episoden versuchen ja doch sehr, sehr stark, dass man sich auch sprachlich an das Hier und Jetzt, an das Kontemporäre anlehnt. Und eben auch zeigt, wir sind noch nicht so weit in mancherlei Hinsicht. Die Crew erfährt ja erst nachträglich, dass die Untätigkeit offenbar in Anführungszeichen das Richtige war. Das kommt ja auf die Perspektive auch an. Mhm. Und das macht aber Pikes Entscheidung nicht automatisch richtig. Es macht sie nur historisch erfolgreich, wenn man so möchte.
Richtig, das stimmt.
Und was mir die Episode da zeigt und worüber ich dann im Nachgang auch nachdenken konnte, ist, dass man eben nicht immer die moralisch richtige Entscheidung erkennen kann. Es zeigt auch, dass Führung manchmal bedeutet, dass man unter Zeitdruck, das, was du eben kritisierst, diese plötzliche neue Information, zwischen mehreren eigentlich schlimmen Möglichkeiten wählen muss. Mhm. Und da sage ich eben, besonders stark ist diese Unterscheidung zwischen Ursache und Verantwortung. Die Enterprise verursacht die Katastrophe nicht direkt, ist aber durchaus so beteiligt, dass sie einfach nur durch die Anwesenheit und durch die Technologie, dass sie dadurch möglich wird. Genau. Und das finde ich super, super spannend, da im Nachgang drüber nachzudenken. Ja. Bin ich nun schuld? Ist ja dann die Frage, die sich der Captain, der sich für das Nichtstun entschieden hat, diese Frage stellt er sich am Abend. Bin ich jetzt schuld an der Auslöschung von Milliarden, Billionen von Leben? Oder habe ich etwas Gutes gemacht?
Ja, das ist total richtig. Also gerade, ich sag mal, für die Führungsperson, für den Charakter Pike tut das einiges hier. Das ist auch gar nicht mein Kritikpunkt. Ich finde nur, dass man hier auch wieder eine vertane Chance hat, daraus ein Stück weit mehr zu machen. Und es wird, wenn wir diesen Aspekt abhaken wollen vielleicht, dieses Nicht-Eingreifen von Pike, das wird ja am Ende, ja, am Konferenztisch, ja, und dann gehen wir jetzt aber mal saufen, ne? Ja, cool, und Kuchen essen. Ja. Und das ist für mich eigentlich so, wo ich mein eigenes Drehbuch und meinen eigenen Anspruch wieder nicht ernst nehme und sage, ja, what the fuck, ne?
Also, das ist genau wieder dieser Pelia-Augenblick, nur auf das gesamte Drehbuch ausgedehnt. Warum unterbricht man die Dramaturgie? Warum unterbricht man das Aufgebaute? Warum unterbricht man den gedanklichen Anreiz dann, indem man das Ganze in einem Saufgelage auflöst? Ganz bitterer Beigeschmack am Ende der Episode. Auch für mich halt einfach nicht nachvollziehbar, weil wenn ich hier wirklich eine Episode mit Tiefgang habe, die auch Potenzial dafür bietet, dass man sich im Nachgang drüber Gedanken macht, endlich mal, dann muss ich sie nicht ins Lächerliche ziehen. Das habe ich einfach nicht nötig.
Ja, genau. Und wenn wir vielleicht nochmal kurz auf das Geschehen auf der Erde, es ist ja die Erde, auf der sich die Crew befindet, also Laan, Una und Erica, die ja dann ja hier ein bisschen Diesel von der Tankstelle, weil Tankrabatt ist ja vorbei, da muss man ja gucken,
wo aber man vor 12, ne?
Vor 12, genau, 12 Uhr war noch nicht durch, deswegen hat da dieses Daldrum Schiff, das da irgendwie gelandet ist, und man diese Kammern ja auch entdeckt, in der da irgendwie noch, ja, Außerirdische sich befinden, offensichtlich ja von der Spezies, die man die Kessel vernichten möchte. Was dann irgendwie auch gar nicht zur Geschichte beiträgt, so wirklich. Eigentlich geht es ja irgendwie nur darum, ein paar coole Dinosaurier zu zeigen und zu zeigen, dass La'an irgendwie, ja, als nächstes
Powerbus
in den Ring steigt mit dem T-Rex oder wie auch immer. Also La'an mutiert irgendwie ein bisschen. Also sie hat sich nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Und es scheint, als wenn ihre genetischen Verbesserungen ihrer Vorfahren irgendwie durchschlagen würden. Aber wir werden ja noch erfahren, vielleicht dann in den nächsten Episoden, wo das hinführt. Zumindest hat diese Story auf dem Planeten jetzt zur Gesamtsituation wenig beigetragen, finde ich. Man geht da auch relativ nonchalant in dieses Schiff und findet natürlich auch sofort das, was man sucht. Auch sehr hektisch, muss ich sagen. Sehr, sehr hektisch.
Ja, wobei auch das möchte ich in gewisser Weise verzeihen, weil man ja sonst die Geschichte einfach nicht erzählen könnte. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, ja, hätte man da mal einen Zweiteiler draus gemacht oder sowas. Wenn du dich ja natürlich aber auch an klassische Episoden erinnerst, Picard ist natürlich ratzfatz von der Außenmission im Kerker der Cardassianer fertig. So ist ja, das halt.
Natürlich.
Und der Admiral, klar, der die Beförderung mitbringt, der war natürlich auch gerade unterwegs auf derselben Buslinie. All das. Man könnte jetzt hier natürlich auch noch wunderbar über das Thema Verortung in der Naturwissenschaft sprechen, weil da ist die Episode ja auch ausgesprochen abenteuerlich. Ein zusätzlicher Planet, dessen Zerstörung dann den Mars nach außen schiebt.
Da würde ich gerne noch mal ein Fazit drauf kommen, bevor wir da jetzt zu tief ins Detail gehen, weil da wirst du auch erfahren, warum ich ein Riesenproblem mit dieser Episode habe.
Oh, um Gottes Willen, Jens hat ein Riesenproblem mit dieser Episode. Hat sie dich getriggert oder was ist los?
Nein, aber das wirst du gleich im Fazit hören, worum es mir persönlich geht. Das ist auch gar nicht allgemeingültig und jeder vertritt ja seine persönliche Meinung, du genauso wie ich. Du hast viele Dinge sehr positiv empfunden. Ich habe auch gesagt, hier Mensch, das ist handwerklich ganz in Ordnung. Das ist ein teilweise anständiges Drehbuch. Und das sage ich hier auch, das war auch unterhaltsam. Also das war, ich habe das angemacht, geguckt und war jetzt auch nicht groß abgelenkt. Also das muss ich der Folge auch schon zugestehen, ganz klar.
Was man auch im direkten Vergleich sagen muss, ne, also diese neue Spezies, die da kommt, über die haben wir in dieser einen Episode so viel mehr erfahren wie über das Böse aus der gesamten letzten Staffel.
Ja, gut, ja. Ist halt
böse. So ist das. Also man auch der Ansatz, dass man sagt, also wir greifen da ja auch da wieder einen der ältesten Star Trek Plot-Devices auf, die es gibt. Wir haben eine scheinbar aggressive fremde Spezies, Damok und Shelat auf Tanagra oder wie es hieß. Und man kann aber deswegen nicht mit ihnen sprechen, weil der Mensch die falschen Kommunikationsformen wählt, weil er sie halt einfach so hat. Und dann hast du diese Diskussion über Wesen, die über Licht, Berührung, Geruch kommunizieren. Das fand ich richtig, richtig angenehm, weil es einfach dieses blinde Böse rausgenommen hat, sondern naja gut, die wollen sich halt da fortpflanzen und man ist auf so unterschiedlichsten Ebenen, das kennen wir ja auch aus Voyager, mehrfach wurde so eine Geschichte erzählt, es scheitert einfach an der inkompatiblen Wahrnehmung. Und das zu überwinden, das ist ja auch etwas, was man auf das Hier und Jetzt übertragen kann, auf den politischen Diskurs, die inkompatible Wahrnehmung von Problemen, Herr Bundeskanzler, wie ist das denn?
Moment, der Herbst der Reformen, der kommt doch erst noch.
Ach so. Ja, also das hat mich natürlich auch wieder abgeholt. Insofern La'ans genetische Entwicklung, ja, da bin ich ein bisschen hinterhergerissen. Ich weiß nicht, ob die Figur das braucht, weil sie hat es mir vorher schon sehr angetan. Ist eine der besten Figuren der Serie. Ich weiß auch nicht, ob man bei jeder Figur und bei jeder Episode immer diese innere Zerrissenheit braucht. Es kann ja auch mal alles okay sein. ansonsten verbleibt für mich dann noch der Abschluss und die Beförderung von Una, über die wir noch sprechen müssen, mein Lieber.
Na klar, weil natürlich Captain Pike, wie konnte man es erahnen, natürlich die Beförderung abgelehnt hat. Aber er ist ja sehr selbstlos und diese Beförderung, diesen Brief, den kann man ja nehmen. Das ist ja wie so eine goldene Karte und man kann sie
weiterreichen.
Einfach demnächst überreichen. Und damit wird Lieutenant Commander Una Chin Riley zu Commander Una Chin Riley. Was für ein grandioser Unterschied, oder?
Ja, klar. Ja, klar. Und dann hat man natürlich noch das Intellektuelle gedroppt am Ende, der Verweis auf Edgar Rice Burroughs Buch natürlich noch. Die aufgeklärte Zukunft soll hier natürlich nochmal unterstrichen werden. Und dann hat man hier noch das Zitat eingebaut über Drang, über Abenteuer, Dinge zu untersuchen, die klügere Menschen lieber ruhen lassen würden. Ja, das ist für mich dann so ein bisschen der schwächere Moment der Episode, weil eigentlich ist genau das, was der Zuschauer sich aufgrund einer guten Erzählung eigentlich selbst erarbeiten sollte in seinem Kopf. Da brauche ich kein Zitat aus irgendeinem Buch aus 1912 oder was es war. Ne? Ja, genau. Ja. Die Wahrheit über die Wahrheit.
Richtig.
Und auf der anderen Seite, und auch darauf sollte man eigentlich selbst kommen, wenn man ein Drehbuch schreibt, also als Zuschauer selbst kommen können, wenn man ein Drehbuch vor sich hat, das einen Charakter wie Pike skizziert, dass genau das Gesagte in diesem Zitat seine größte Stärke, aber auch sein gefährlichster Charakterzug ist. Und dass es dann das Zitat am Ende braucht und man das erzählerisch aber vorher nicht geschafft hat, schlecht.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was man genauso analysieren kann, wie du es hier gerade dargelegt hast. Und ja, am Ende bleibt, Daniel, für mich, wir haben jetzt schon viel über die Episode auch im Detail gesprochen und ich habe auch einige positive Aspekte hervorgehoben. Ich möchte jetzt auch im Fazit gar nicht alles irgendwie jetzt wiederholen, was wir jetzt besprochen haben. Mir geht es tatsächlich um etwas ganz anderes in meiner Abschlusskritik. Und ich muss gut aufpassen, dass ich das vernünftig formuliere, damit man versteht, was ich meine und woher meine doch eher schwächere Wertung kommt. Wie gesagt, das ist ja nur meine persönliche Meinung. Denn wir haben es ja in dieser Episode mit so einem klassischen Bootstrap-Paradoxon zu tun. Ja? Also in der Zukunft existiert irgendwas oder irgendwer, weil jemand in der Vergangenheit, der ist dahin gereist, um Ereignisse auszulösen, damit genau das passiert. Ja? Kennen wir ja beispielsweise auch aus Terminator oder 12 Monkeys, whatever. In Star Trek, Daniel, da kannst du mich gerne korrigieren oder auch unsere verehrten Zuschauer, schreibt in die Kommentare, da kennen wir das ja eigentlich nur, zumindest in meiner Erinnerung, immer in Bezug auf eh schon fiktive Star Trek-Ereignisse. Ja, zum Beispiel der erste Kontakt mit den Vulkaniern oder Captain Sisko, der sich dann als Gabriel Bell ausgibt. Und hier haben wir es ja nicht gerade mit kleinen Themen zu tun, sondern mit nichts anderem als mit der Entstehung der Zivilisation, der Menschheit, mit der Vernichtung der Dinosaurier.
Also, Ursuppe.
Ja, da frage ich mich doch, mein lieber Daniel, geht's vielleicht eine Nummer kleiner? Geht's vielleicht auch eine Nummer kleiner? Denn
das hat deine Mutter neulich auch gesagt.
Ja, genau. Star Trek ist ja im Sci-Fi-Kontext, das ist ja eher so Soft- oder Low-Sci-Fi. Als knallharte Wissenschaft. Trotzdem kann ich mich sehr gut daran erinnern, gerade in den 90er Jahren, dass viele durch Star Trek ja ihre Begeisterung auch für Naturwissenschaften entdeckt haben. Ja. Und da hast du ja eben auch schon ein paar Punkte aufgezählt, wo die Fahrt ein bisschen wild wird. Ja. Und klar, die Serien auch früher, wir wollen das gar nicht so romantisieren oder alles immer lobhudeln, aber die haben sich natürlich auch hier immer regelmäßig irgendeinem Techno-Bubble bedient und ja, mit allerlei Tricks beholfen. Aber meistens hatte man irgendwie das Gefühl, dass man wissenschaftlich, meistens, ich sage nicht immer, irgendwie so einen gewissen Rahmen nicht verlässt. Und genau da liegt für mich das Problem in dieser Episode. Die Crew der Enterprise ist indirekt am Aussterben der Dinosaurier und damit letztendlich auch an der Entstehung der Menschheit beteiligt. Und das ist für mich nicht einfach nur eine verrückte Zeitreisegeschichte, die man mal so wegsuchten kann, sondern für mich überschreitet das Franchise Star Trek hier irgendwie eine Grenze. Denn wir leben in einer Zeit, mein lieber Daniel, wo die absurdesten Verschwörungstheorien irgendwie Hochkonjunktur haben. Ja? Menschen zweifeln an Mondlandungen, halten die Artemis-Mission für irgendeinen Schwindel vor Greenscreen und das hat Millionen von Likes und Upvotes und irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Und hinter jedem historischen Ereignis, da steht ja mittlerweile irgendein geheimer Drahtzieher oder Verschwörer. Ja, also das ist mittlerweile ja sehr ausufernd. Und ausgerechnet Star Trek, dieses Franchise, das für mich, obwohl es Soft-Sci-Fi ist, Low-Sci-Fi, auch so ein bisschen immer für wissenschaftliche Plausibilität stand, das sagt, ja, wäre es denn nicht lustig, wenn wir das mit dem Dinosaurier, wenn es gar kein Zufall war, sondern wenn da wirklich jemand seine Finger im Spiel hatte? Und da sage ich einfach, nein, das Thema hätte man so nicht anfassen dürfen. Und natürlich ist das alles nur Fiktion, das ist natürlich klar, aber es fühlt sich für mich trotzdem nicht richtig an. Star Trek war für mich immer eine Serie, die Neugier auf Wissenschaft geweckt hat und nicht eine, die mit Ideen spielt, die klingen wie der Plot eines YouTube-Kanals, der mir um 3 Uhr morgens erklärt, wer wirklich hinter dem Asteroideneinschlag steckt. Und das ist so mein Kritikpunkt an der Episode. Und was mich fast noch mehr stört, dass die Serie die Tragweite dieser Ereignisse ja nicht mal selbst ernst nimmt. Wir haben das eben kurz besprochen. Ja. Die Crew erfährt gerade, dass sie indirekt für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich ist und damit möglicherweise für die gesamte Menschheitsgeschichte erst ermöglicht hat. Und Das ist doch eine Erkenntnis, die eigentlich das Weltbild eines jeden Beteiligten erschüttern muss. Aber stattdessen geht man ja am Ende erstmal Kuchen essen und dann doch wieder saufen. Keine ernsthafte Reflexion, keine moralische Zweifel, keine Diskussion über die Konsequenzen. Und niemand hinterfragt, was das eigentlich bedeutet. Es wird abgehakt und weiter geht's. Und das ist so symptomatisch für viele moderne Trek-Episoden, wie ich finde. Große Ideen werden nicht irgendwie entwickelt, sondern nur als spektakuläre Schlagzeile in den Raum geworfen. Hey, guck mal wieder, die Enterprise ist sogar dafür verantwortlich, dass wir überhaupt existieren. Ja, der Moment des Staunens, der zählt, die Konsequenzen interessieren niemanden. Für den schnellen Gag, den kurzen Überraschungseffekt oder die nächste Social-Media-Diskussion auf StarTrek.de, wo ich jetzt übrigens auf Instagram gesperrt bin, ja, wird allzu oft geopfert für das, was Star Trek irgendwie früher ausgemacht hat. Neugier, Nachdenklichkeit und die Bereitschaft, große Fragen auch wirklich zu Ende zu denken und mit ein bisschen mehr Anspruch und Tiefe ja auch in den Diskurs zu gehen. Und deswegen ist das eine handwerklich gute Episode, die eigentlich von mir 2,5 bis 3 bekommen hätte. Ich aber diesen wissenschaftlichen Teil und das, was man da aufmacht und diese Schwurbelei, so sage ich es am Ende wirklich, diese Schwurbelei mit, ja, die Enterprise war dafür verantwortlich, dass wir alle sind. Es gefällt mir nicht und deswegen werte ich die Episode massiv ab und gebe 1,5 von 5.
Weil du halt auch ein Hater bist, glaube ich.
Jens Daniel.
Ja, also Jens, ich kann deiner Argumentation natürlich inhaltlich schon folgen. Meine Frage an der Stelle ist, also einerseits gibt das Abo und auf der anderen Seite, wo ziehst du denn dann da die Grenze für dich? Wo hört es denn dann da auf?
Meinst du jetzt mit welchem, also wie groß darf ein Ereignis sein, dass jetzt das Franchise dort eingreift? Oder was
dass es sich da einmischt sozusagen. Das Franchise hat sich ja auch in anderen Episoden in der menschlichen Vergangenheit eingemischt. Ja, damit hattest du ja in der Vergangenheit weniger Schwierigkeiten. Jetzt mischt es sich an einer Stelle ein, bei der Entstehung selbst. Ja klar, das ist das Maximum. Aber wo würdest du denn da die Grenze ziehen?
Na, die Grenze ist für mich nicht im Ereignis selbst zu finden, sondern in der Erklärung und was ich daraus mache. Das habe ich ja versucht zu erklären, indem ich das so salopp abtue und dann an die Bar gehe zum Saufen, ist das für mich keine echte Diskussion und Fragestellung am Ende des Tages mehr, sondern einfach nur.
Okay, also es steht und fällt für dich einzig in der Art und Weise, wie es dann inhaltlich verarbeitet wird.
das ist ein Punkt. Und man muss vielleicht auch irgendwann feststellen, dass Ereignisse so groß sind, dass ich lieber die Finger davon lasse, weil ich kann das nicht gut erklären.
Also ja. Die Passion Christi mit Pike ist da nichts für dich?
Das weiß ich noch nicht. Baue ich gerne mit Thomas Gottschalk nochmal.
Ja, Grüße. Ich gehe da natürlich schon ein bisschen mit. Am Ende ist die Episode weniger Science Fiction als moderne Mythologie. Sie erklärt uns das Sonnensystem auch nicht. Sie deutet es um. Das an sich ist schon auch ein gewisses Problem, weil das ist wissenschaftlich natürlich höchst fragwürdig, aber erzählerisch halt sehr reizvoll. Und ich bin absolut bei dir, Jens. Das, was sie am Schluss draus machen, und das hat mich auch sehr frustriert, und das kumuliert dann auch wieder in dieser Kritik an Pelia und das, was wir jetzt Saufgelage genannt haben, während dieses ganzen Reviews. Warum kriegt man es denn nicht hin, dass wenn man ein derartiges Thema auspackt, es von vorne bis hinten ernsthaft hält? Das muss doch möglich sein. Es ist ja völlig in Ordnung, dass man mal eine Folge mit Musical macht. Wenn man dann aber halt auch mal das andere Extrem macht und eine ernste Episode erzählt. Aber, und jetzt zum positiven Aspekt, der eigentliche Kern liegt ja nicht in den Dinos, in den Marsianern oder in irgendwelchen Zeitparadoxen. Es liegt in Pikes Entscheidung für mich. Er handelt ohne Gewissheit, ohne ausreichende Daten, ohne moralisch saubere Lösung. Und gerade darin ist die Episode doch irgendwie sehr interessant für mich geworden. Und ich finde den Staffelauftakt durchaus ambitioniert und unterhaltsam und angenehm diskussionswürdig. Wir haben uns ja für andere Star Trek-Episoden durchaus auch schon mal ordentlich, wie soll ich sagen, in Rage geredet. Hier tun wir das vielleicht im positiven Sinne. Es ist angenehm diskussionswürdig. Wir können uns darüber Gedanken machen. Und die Stärke liegt eben nicht hier im T-Rex und im Faustschlag oder in irgendeinem kosmischen Spektakel. Das war es ja nie bei Star Trek. Sondern genau in dieser Frage, auf welche Art und Weise ich eine Entscheidung treffe. Untätigkeit löst es die größere Katastrophe aus. Es gibt auch keine gute Entscheidung an der Stelle. Und die Folge stolpert dann über ganz schwache Hintergründe, überdehnten Humor und eine Wissenschaft, die sich für mich eben so mehr nach Mythos angefühlt hat, so auch so ein bisschen Dr. Who-mäßig, wo man ja auch nicht unbedingt alles auf die Goldwaage legt. Und da bin ich bei dir, Jens, ja. Es war immer ein Franchise, das durch Wissenschaft geprägt ist. Aber trotzdem besitzt sie viele Ideen, viele Bilder und vor allem auch moralische Fragen, die, und das ist ein Novum, die jetzt endlich mal hängen bleiben, über die ich mir Gedanken machen kann, über die ich 46 Minuten, 59 Sekunden in einem Video-Review mit irgendjemandem sprechen kann. Es ist keine perfekte Episode, aber eben etwas, worüber ich auch sprechen will. Wir haben uns ja bewusst gegen Einzelreviews bei Starfleet Academy entschieden, weil wir beide gesagt haben, ja gut, aber keine Schleife rum. Weil wir gesagt haben, man kann da einfach nicht vernünftig drüber sprechen, auf der Art und Weise und auf dem hohen Niveau, wie wir das gerne tun.
Boah, das Föhntor-Niveau.
Stößchen. und für Star Trek ist das genau das häufig wichtiger als makellose Effekte oder lückenlose Logik, weil das kriegen wir natürlich im Science-Fiction-Bereich gerade mit einer Zeitreise sowieso nicht. Ich gehe sehr weit mit bei dir, was auch das Thema Abwertung aus diesen Gründen anbelangt. Die Episode, wären all die negativen Aspekte nicht gewesen, wäre eine 4,5 von 5 vielleicht sogar für mich gewesen. Ich gebe jetzt immer noch sehr, 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 sehr gute 3,5 von 5. Ich habe lange überlegt, ob 3,5 oder 4. Ich habe jetzt ein ganz klein wenig reduziert, um natürlich auch noch Luft nach oben zu lassen. Das ist kein Goldstandard. Das ist kein sci-fi-news.de Goldstandard. Das ist nicht eine Episode wie Darmok oder sowas. Überhaupt nicht. Aber sie macht Spaß. Sie ist ein ambitionierter Auftakt mit echtem Star Trek-Kern. Und da sind einfach die großen Ideen dahinter stärker als die digitalen Saurier. Ja.
Ja, ich meine, in einem Punkt muss ich dir recht geben. Die Diskussion, die wir jetzt geführt haben und auch die grundsätzlich unterschiedliche Wahrnehmung von Dingen, das ist ja auch erstmal etwas, was eine Episode schaffen muss. Und ich kann jetzt deine Argumentation, der kann ich folgen. Ich kann deine Perspektive verstehen und für mich macht einfach dieser Punkt, ja, diese Schwurbelei am Ende, die macht es für mich so ein bisschen kaputt. Du hast da andere Prioritäten, du setzt da andere Highlights in dieser Episode, was ich vollkommen in Ordnung finde. Und das rechtfertigt auch wahrscheinlich am Ende deine Meinung. Sind wir gespannt, Daniel? Wir haben diese erste Episode gesehen. Was sagt ihr denn dazu da draußen? Wie findet ihr Episode 1 aus Staffel 4? Habt ihr das unterhaltsam gefunden? Oder sagt ihr auch so ein bisschen, oh, Mensch, dieser wissenschaftliche Aspekt hier in Star Trek, der kam jetzt aber deutlich zu kurz und das, was man daraus macht? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren.
Wir freuen uns drauf und wir freuen uns auch drauf, wenn ihr natürlich nächste Woche wieder einschaltet zum sci-fi-news.de Video-Review zur zweiten Episode, vierte Staffel. Da geht's weiter mit Star Trek und ich glaube, eine Sache, die können wir schon vorausschicken, da wird's blutig.
Da wird's blutig und ein bisschen gruselig, oder?
Ja, da rumort's im Gedärm.
Ja, das ist wie wenn du mit René ins Fitnessstudio gehst. Grüße.
So, bitte vergesst das. Oh, das war die falsche Richtung.
Gut, liebe Freunde da draußen. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Lasst uns gerne auch ein Abo da, wenn ihr uns noch nicht kennt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder beim sci-fi-news.de Video-Review.
So schaut's aus. Also, Kommentare unten rein, Abo im Kanal, Glocke drücken. Sonst holt euch der Ghoul. Macht's gut.